Bevor es gleich mit dem Podcast losgeht, kurz mal nachgefragt. Zahlt ihr eigentlich Gebühren für euer Girokonto? Ich finde ja, auf Kontoführungsgebühren kann man gut verzichten. Deshalb wird dieser Podcast auch von der Sparda Bank Hamburg präsentiert. Dort gibt's nämlich das kostenlose Gehaltskonto für 0 Euro. Mein Tipp? Jetzt mit nur wenigen Klicks online oder in der Filiale zur Sparda Bank Hamburg wechseln und Gebühren sparen. Und nun geht's los mit dem Podcast. Präsentiert von der Sparda Bank Hamburg.
HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
Wie geht es weiter im Fall Mario Vuskovic und was bedeutet dieser hochkomplexe Fall eigentlich für die Marke HSV? Das wollen wir heute hier besprechen. Mein Name ist Kai Schiller und an meiner Seite habe ich den weltgrößten Mario Vuskovic-Experten Stefan Walder. Moin Stefan.
Moin Kai, ich laufe ja fast rot an hier bei der Vorstellung.
Ja, rosa im Hintergrund, rot, rosa und roter beißt sich, aber egal. Wir haben noch einen anderen Experten, über den wir uns noch viel mehr freuen, ehrlicherweise. Sorry Stefan. Aber wir haben uns ein bisschen Fachkompetenz hier im Studio am Großen Burster eingeladen. Nämlich ein Experte, der uns erklären kann, inwiefern der Umgang mit der Marke Vuskovic den HSV geschwächt oder gestärkt hat. Er war Managing Director und Partner bei Jungfernmatt Sports hier in Hamburg. Und er ist Executive Director Sports der Sportsagentur von Essentia Song. Langer Name, sorry, das musste ich einmal ablesen, aber auf jeden Fall herzlich willkommen und moin, Holger Hansen.
Ja, moin, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, dass ich da sein darf und mit euch über den HSV und den Fall Vuskovic spreche.
Ja, moin auch von meiner Seite. Und bevor wir in deine Expertise eintauchen wollen, will ich einmal kurz die Hörer mitnehmen und nochmal aufklären, worüber reden wir eigentlich? Was genau bedeutet dieser Fall Mario Vuskovic eigentlich? Es begann alles im September 2022 mit einer unangekündigten Trainingskontrolle. Da wurde Mario Vuskovic positiv auf EPO getestet. Er ist dann im November 2022 rückwirkend gesperrt worden. Das Urteil des DFB-Sportgerichts hat ihn für 2 Jahre zunächst aus dem Verkehr gezogen. Diese Strafe entsprach allerdings nicht den Regularien. Es gibt eigentlich nur Freispruch oder 4 Jahre. Und der Internationale Sportgerichtshof in Lausanne hat sich dann für die 4-Jahressperre trotz aller wissenschaftlicher Zweifel entschieden. Der HSV konterte mit einem neuen HSV-Vertrag, der ab November 2026 nach Ablauf der Sperre gilt.
Genau, das in aller Kürze, darüber könnten wir jetzt auch eine Stunde für sich sprechen, aber ich schieße einfach mal direkt mit der Kernfrage los. Hat der Fall Vuskovic, über den wir gleich ein bisschen ausführlicher sprechen, der Marke HSV geschadet oder sogar geholfen?
Ich glaube, das ist am Ende des Tages, die liegt im Auge des Betrachters. In meiner Wahrnehmung war es erstmal so, auch als wir dann irgendwie erstmalig dazu Kontakt hatten und ich nochmal drüber nachgedacht habe, dass ich glaube, dass das positiv ist für den HSV, weil sie eben damit natürlich auch Werte vermitteln, die erstmal wichtig sind. Ja, also es zahlt auf einen Wert wie Teamgeist ein, es zahlt auf einen Wert wie Vertrauen ein, es zahlt auf einen Wert auch wie Loyalität ein. Das ist, glaube ich, im Fußballgeschäft nicht so ganz besonders und alltäglich, ne? Auch gerade wenn man wahrscheinlich irgendwie mal auf den Umgang mit Trainern oder Sportvorständen und Direktoren guckt, ist da ja auch mal das Loyalitätsthema relativ schnell beendet. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, das ist jetzt halt ein rechtskräftiges Urteil und in dem Moment, wo du eben diese Loyalität dann sozusagen auch dann nach außen stellst, ist womöglich auch dann indirekt damit verbunden, dass du vielleicht den wissenschaftlichen Charakter dieses Tests, der ja dann die Grundlage des Urteils ist, in Frage stellst. Und ich habe dann heute und gestern nochmal in Foren gelesen, man muss halt auch sagen, dass auch nicht jeder Fan begeistert ist. Ne? Also dann gibt's halt auch irgendwie so Namen wie Vusk Dopic und so, ja, also die stehen halt dann in so HSV-Foren, HSV-Arena. Von daher glaube ich, ist halt zweischneidig. Meine erste Wahrnehmung war, das ist gut, das zahlt eben auf gewisse Werte ein, die im Fußball nicht alltäglich sind oder die im Fußballgeschäft dann auch nicht alltäglich gelebt werden. Und ich bin gespannt, wie es dann weitergeht und wie sich das ab 2026 entwickelt, weil da steckt, glaube ich, auch ein wirtschaftlicher Aspekt drin. Denn sonst wäre der Spieler Vuskovic ja ab 2026 September wieder auf dem freien Markt gewesen. Und wenn er sich eben sportlich gut entwickelt, wäre das eben für den HSV wahrscheinlich auch wirtschaftlich nicht gerade der beste Deal.
Sie haben ja jetzt schon viele Themen angerissen, ja. Und bevor wir dazu kommen wollen, inwiefern das auch eine Gefahr für den Verein sein kann, sich hier hinter einen verurteilten Doper zu stellen, würde ich die Frage vielleicht nochmal etwas anders formulieren. Inwiefern oder wie bewerten Sie die Kommunikation des HSV? Denn ich habe jetzt gerade herausgehört, Sie sagen zum einen, ja, das kann schon sehr, sehr gut sein, das kann aber auch negative Auswirkungen haben. Dann ist ja sicherlich auch die Kommunikation nochmal maßgeblich.
Ja, also ich meine in der Kommunikation, und wir haben eben kurz im Vorgespräch drüber gesprochen, wir haben ja ich habe im Internet, und das wird für Sie auch gelten, nochmal das Leitbild des HSV gefunden, wo wir uns nicht ganz sicher sind, ist es eigentlich aktuell, ja oder nein. Es steht zumindest noch auf der hsv.de Webseite zu finden. Da wird eben auch darüber gesprochen, wie der HSV kommunizieren möchte. Und da geht es eben auch um Transparenz und um Offenheit. Ich glaube, das hat der Club auch bestmöglich versucht, das zu tun. Und eben auch wahrscheinlich ja schon auch im Hintergrund, bevor dann das finale Urteil klar war, sich darüber Gedanken gemacht, wie man damit umgehen muss. Und die Pressemitteilung, die dann, glaube ich, vor vier Tagen dann auch online ging, wo eben dann darüber berichtet wurde, dass eben der aktuelle Vertrag aufgelöst wird und ab 2026 der Folgevertrag stattfindet, war eben dann auch mit wertschätzenden Worten versehen. Ich fand die Kommunikation in dem Fall angebracht und richtig, weil der Verein sich eben für diese eine Richtung entschieden hat, ja auch schon nach dem Test, indem man eben gesagt hat, wir glauben dem Spieler und wir stehen hinter dem, was der Spieler sagt. Und das haben sie in meinen Augen stringent durchgezogen. Und das ist, glaube ich, erstmal wichtig, dass man da kein Schlingerkurs fährt, sondern eben eine klare Meinung vertritt. Und von dieser klaren Meinung auch erstmal nicht abweicht, weil man eben in dem Fall weiter darauf vertraut, dass der Spieler eben sagt, er ist unschuldig.
Sie sind Fußballfan, Sie wohnen hier in Hamburg, Sie kennen den Fall Vuskovic, Sie sind HSV auf jeden Fall interessiert. Ich würde einmal gerne nochmal zurückspulen. Was haben Sie gedacht als erstes vor ungefähr 2 Jahren, als das bekannt geworden ist, dass es eine positive Dopingprobe bei Mario Vuskovic gab und dass er dementsprechend vorerst gesperrt wurde?
Ungewöhnlich, habe ich gedacht. Wie selten sind Dopingtests im Fußball? Also ich hätte jetzt gar nichts über die Frequenz gewusst. Wie oft wird eigentlich ein Dopingtest im Fußball, im Profifußball durchgeführt? Also in der ersten, zweiten Liga habe ich jetzt keine Zahlen zu. Vielleicht haben Sie da Zahlen vorliegen, wie oft sowas stattfindet. Und dann eben auch noch ein positiver Test, eben mit Blick auf, wie häufig das vorkommt in anderen Sportarten. Schon sehr, sehr interessant, dass eben sowas passiert und eben absolut ungewöhnlich und außergewöhnlich. Die Diskussion, ich habe dann auch nochmal jetzt ein bisschen die Einschätzung von Hajo Seppelt, dem Doping-Experten der ARD, dann mir angehört und auch durchgelesen, der eben auch sagt, dass natürlich im Fußball viele, viele andere Dinge auch wichtig sind. Ja, eine Technik, im Zweifel auch ein Spielverständnis, ein Taktikverständnis, aber dass eben auch Werte wie Ausdauer und Schnelligkeit und Spritzigkeit eben auch wichtig sind und die eben auch über Doping herbeigeführt werden können. Und daher bin ich da ein bisschen überrascht darüber, wie selten das tatsächlich auftritt, weil ich schon glaube, dass natürlich der ein oder andere Spieler im Zweifel eben auch mal, wie es jetzt womöglich auch im Fall Sinner der Fall war, einfach über die Argumentation, dass eben in anderen Medikamenten oder in anderen Substanzen eben Mittel drin waren, die nicht erlaubt sind, im Zweifel eben dann auch die Spieler und Spielerinnen Doping im Körper haben. Deshalb fand ich diesen einen Fall, und in meinen Augen ist es ja auch einer der wenigen in den letzten 10 Jahren, ich wüsste jetzt keinen anderen, sehr, sehr ungewöhnlich und außergewöhnlich.
Also es gab im deutschen Profifußball tatsächlich noch nie einen positiven Epo-Test. Und selbst das Labor in Kreischer, das Mario Vuskovic Dopingprobe analysiert hat, hat in diesem Jahr, in dem er positiv getestet wurde, nur einen einzigen positiven Epo-Test hervorgebracht oder überhaupt nur einen Fußball auf Epo getestet. Und das war Mario Vuskovic. Es gibt auch nur 2 Labore in Deutschland, die überhaupt Dopingkontrollen durchführen. Von daher muss man sogar nochmal differenzieren zwischen Doping und Epo. Ja, sicherlich ein spannender Aspekt. Es gibt ja auch diese Mär, die Sie gerade auch schon angesprochen haben, dass Doping im Fußball nichts bringt. Das ist natürlich auch nicht zutreffend. Natürlich kann man in der 90. Minute nochmal einen Sprint knallhart durchziehen, wenn man verbotene Substanzen im Körper hat. Es ist die Frage in der Mannschaftssportart, ob dieser eine Spieler dann nochmal die Bedeutung hat hinten heraus. Aber natürlich kann man sich Vorteile verschaffen. Ja. Ich glaube, das ist erstmal klar. Wie verfolgst du denn generell wie verfolgen Sie generell die HSV-Spiele? Sind Sie Sympathisant?
Ne, ich bin halt, wir haben eben gerade auch drüber gesprochen, ich bin von Haus aus Fan des 1. FC Köln und habe damit sozusagen eine Leidensgemeinschaft mit dem HSV natürlich, ne? weil ich glaube, dass das, was die beiden Clubs an Potenzial mitbringen, das, was die beiden Clubs an auch an Historie mitbringen, das, was die beiden Clubs aber eben auch an vertanen Chancen mitbringen, dass da schon sehr, sehr viel identisch ist. Und wenn man dann halt hier oder wenn ich dann halt hier viel, viel näher dran bin am Club mit dem HSV, als das in Köln ist, verfolge ich das natürlich und habe da auch einen regelmäßigen Blick drauf, weil in meinem Umfeld auch sehr, sehr viele HSV wirklich Fans und auch Menschen sind, die beim HSV mal gearbeitet haben und ich mich deshalb sehr dafür interessiere, wie entwickelt sich der Club, was sind eben gerade dann auch Maßnahmen, die getroffen werden, auch im Bereich der Kommunikation, im Bereich des Marketings, wie tritt der Club auf, Mitgliederzahlen und Co. entwickelt sich ja alles super, aber am Ende des Tages, und das steht ja auch in dem vielleicht alten, vielleicht noch aktuellen Leitbild, ist halt die Hauptsache der sportliche Erfolg und der ist jetzt halt in den letzten 7 Jahren nicht so eingetreten, wie man sich das erhofft hat, aber ich verfolge den HSV natürlich sehr gerne und bin auch 3-4 Mal im Jahr im Stadion.
Sie haben eben Marketing, Kommunikation, Sponsoren gesagt. Als wir gefragt haben, wie der HSV mit diesem Fall Vuskovic umgegangen ist, bei den Fans ist es eine überwiegende Zustimmung. Natürlich gibt es 1, 2, 3, 4, 5, die das kritisch sehen, aber die Zustimmung unter den Anhängern des HSV ist schon sehr, sehr groß, was den Umgang des HSV mit diesem Fall betrifft. Trotzdem ist das, oder kann es zumindest auch eine Gefahr sein, wenn wir jetzt an die Sponsoren denken, weil vielleicht will nicht jeder Sponsor im Umfeld eines Dopingfalls und dementsprechend auch eines Skandals seinen Namen stehen haben. Wie sehen Sie diesen schmalen Grat, den der HSV zu bewältigen hatte und hat?
Genau, das ist, glaube ich, genau der schmale Grat, dass es eben da Sponsoren gibt, die wahrscheinlich relativ zügig und relativ klar sich eben auf die Linie des Clubs begeben, aber dass es mit Sicherheit auch Sponsoren gibt, bei denen das ein bisschen anders aussieht und die sich halt vielleicht aus einem Aspekt der, in welcher Branche sind sie tätig, ja, haben die eine gesellschaftliche Verantwortung, sind die Zweifel eben auch in ihren Werten, die sie als Marke, als Unternehmen haben, verankert, womöglich irgendwie klar distanziert gegen genau solche Themen. Deshalb glaube ich, das ist für den HSV auch eine Aufgabe, da die ich nenne es mal internen Stakeholder zu managen und eben auch die Sponsoren rechtzeitig zu dem vorgeschlagenen und in dem Fall auch eingeschlagenen Weg abzuholen. Weil ich glaube, dass das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man eben davor brecht mit einer klaren Meinung, in dem Fall eben auch einer klaren Haltung, die der HSV da hat. Aber da kann man dann tatsächlich durch schlechte Kommunikation, durch schlechtes Stakeholder-Management auch den einen oder anderen Partner im schlechtesten Fall verlieren, aber eben mal mindestens auch vergrämen. Und ich glaube, das ist in so einer Situation, wie sie dann halt irgendeinen Zweitligisten in der Größe haben, nicht besonders hilfreich, weil die Sponsoren eben wahrscheinlich auch gerade nicht zwingend Schlange stehen. Ja? Also die wirtschaftliche Situation im Generellen und dann eben auch eine sportliche Situation dann im Speziellen beim HSV. Ich glaube, das ist eine herausragend schwierige Aufgabe, das sauber zu managen und eben genau diesen schmalen Grat auch dann entlang zu wandern.
Wie ist denn der kommunikative Ablauf dann auch zwischen Verein und Sponsoren? Also wenn wir nochmal kurz zurückblicken, 2 Tage nach dem Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs gab es ein Doppelinterview auf der vereinseigenen Website der beiden Vorstände, Erik Huber und Stefan Kunz. Und darin haben sie auch nochmal zur Geduld gemahnt, dass man sich jetzt ganz in Ruhe zusammensetzen muss, um sich auch rechtlich zu beraten, wie man jetzt damit umgeht. Es ist dann knapp 1,5 Wochen später verkündet worden, okay, wir müssen den Vertrag auflösen, weil er natürlich nicht mehr seine Seite des Arbeitsverhältnisses aufrechterhalten kann. Er darf weder trainieren noch spielen. Aber wir statten ihm mit einem neuen HSV-Vertrag zum Ablauf der Sperre aus, was natürlich auch den kleinen Nebenaspekt hat, dass er nicht ablösefrei zu einem anderen Verein dann genau wechseln kann. Holt man da vorher die Sponsoren mit ins Boot oder zumindest, sagen wir mal, die Großpartner?
Ja. Also das ist der Idealfall. Ja, ich glaube, das haben in der Vergangenheit nicht nur der HSV, sondern auch viele andere Clubs nicht gut gemacht. Und da wird auch zu wenig Zeit in meinen Augen investiert in eben genau dieses Stakeholder-Management im Ablauf. Das eine sind ja die internen Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, sind aber auch Sponsoren und Partner. Und in dem Moment, wo dieses Interview dann eben live geht, wäre der Idealablauf, dass dieses Interview eben 24 Stunden vorab oder 12 Stunden vorab, aber idealerweise natürlich auch einen gewissen Zeitaspekt mit berücksichtigend, eben bei Partnern und internen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ankommt, um da eben auch klarzumachen, das ist unsere Haltung und damit dann eben auch im Bereich der Partner die Möglichkeit besteht, sich auch entsprechend darauf vorzubereiten, wie man selber eben dann genau mit diesem Statement des HSV umgeht, weil der klassische Weg, und das wissen Sie ja auch, ist, der HSV gibt ein Statement raus und je nachdem, wie das eben in Redaktionen aufgenommen wird, wird man ja auch dann mal anrufen, bei einer Hanse Merkur, ja, oder beim Ärmelpartner oder vielleicht sogar bei Adidas, die natürlich nur indirekt Partner sind, aber bei eben genau diesen Partnern anrufen und sagen, was sagen sie denn eigentlich zu dem Statement, und die dann da als Redaktion zu überraschen und auf dem falschen Fuß zu entwickeln, ist, glaube ich, für den HSV das Schlechteste, was passieren kann.
Absolut. In diesem Fall haben wir zumindest noch von keinem Partner, von keinem Stakeholder gehört, dass man mit dem Umgang mit Mario Vuskovic in irgendeiner Form unzufrieden ist. Jetzt habe ich eine These und bin gespannt, was Sie sagen, weil Sie sind Marketing-Experte. Meine These ist, dass der Umgang überwiegend positiv vom HSV bewertet worden ist, sowohl von den Fans als auch von den Stakeholdern, weil es ein sehr authentischer Umgang ist, der eben nicht aus einer Marketingabteilung kreiert worden ist, sondern wo der ganze Verein sich hinter einer Linie verschreibt und diese auch dann durchzieht.
Ja, glaube ich. Also ich glaube, das ist sozusagen eine Entscheidung, die von Personen auf Basis einer menschlichen Haltung getroffen wurde und nicht auf Basis von Charts, auf denen draufsteht, wir müssen jetzt wie folgt vorgehen, sondern das ist, glaube ich, wirklich der tiefe Glaube der Entscheiderinnen und Entscheider auf Seiten des HSV, eben das genau so zu kommunizieren und genau so zu tun, wie sie es jetzt tun. Und was Besseres kann dir natürlich als Club auch nicht passieren, weil das natürlich auch nicht angreifbar ist. Ja, diese Glaubwürdigkeit und diese Haltung und diese Loyalität, die da drin sind, das ist natürlich schon außergewöhnlich, und ich glaube, das kann dem HSV auch einen großen Vorteil bringen, wenn man eben dann in Zukunft auf genau diesen Werten auch aufbaut und das stringent hinbekommt, im Zweifel eben auch im Umgang mit Trainern oder mit eben anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Club. Das ist das eine. Und das andere, glaube ich, ist aber auch so ein bisschen natürlich Streisand-Effekt. Ja, also ich glaube, ich überlege mir als Partner dann natürlich auch, wie sehr will ich das Spotlight nochmal auf das werfen, was ja gerade in einer relativ ruhigen Diskussion ist. Ne? Und wenn ich dann da als Hanse Merkur reingehen würde und meine Überlegung wäre, ich versuche das jetzt öffentlich nochmal zu kritisieren, in Frage zu stellen, auch meine Rolle da klar zu machen, dann entsteht daraus ja wahrscheinlich eine Diskussion, die man dann selber auch gar nicht mehr so gut managen kann. Von daher sind, glaube ich, auch erstmal alle total zufrieden damit, wie ruhig das ist und eben auch, wie ruhig es medial ist. Und die einzelnen Blogbeiträge, ich glaube, das haben da mittlerweile die meisten Entscheiderinnen und Entscheider auch gelernt. Das ist eben diese kleine, das sind ja keine Shitstorms, aber dieses kleine Aufbäumen von eben Einzelnen, das gehört halt in der heutigen Welt auch dazu. Ja, 100% Zustimmung wird es nicht mehr geben.
Es gab ja auch diese kurzfristige Reise von Teilen der Mannschaft, die Mario Vuskovic dann auch in Split besucht hat, und da auch nochmal diesen menschlichen Aspekt und diese Authentizität auch nochmal zum Ausdruck gebracht hat. Mal für einen Moment dieses Doping-Urteil in den Hintergrund rücken lassen, sondern sich hier wirklich mal um einen 22 Jahre alten Sportler kümmern, der seit 2 Jahren seiner Leidenschaft nicht mehr nachgehen kann, insgesamt 4 Jahre raus sein wird, eine ganz andere Lebensplanung hatte. Inwiefern kann man dadurch auch Pluspunkte aus Image-Sicht gewinnen, auch bei potenziellen neuen Sponsoren?
Ja, also ich glaube natürlich schon, dass es absolut redlich ist, dass es eben genau da diese Unterstützung gibt, dass man irgendwie zeigt, wir sind von der Unschuld, wir sind von der Wahrhaftigkeit der Aussagen unseres Kollegen überzeugt. Das ist eben auch dieses jemandem eine zweite Chance geben, das steckt ja so ein bisschen auch da drin, ne? Dass man eben sagt, so, naja, und wenn er einen Fehler gemacht hat, dann hat er jetzt eben dieses Urteil zu tragen, aber wir möchten ihm gerne eine zweite Chance geben, weil es eben eine, ich sag jetzt mal, eine Tat ist, ja, die womöglich dann vielleicht auch nicht herbeigeführt wurde im besten sozusagen Gewissen, ja. Man weiß ja nicht, in welcher Situation das bei ihm privat war. Ich weiß gar nicht, wie er war, gerade sportlich unterwegs. Ich glaube ja gut, aber Zweifel ist das ja auch nochmal was von außen rein diskutiert wird, von Beratern, von irgendwie Medizinern, die mit den Spielern in Kontakt sind. Wie Sie sagen, der Spieler ist 20 Jahre alt. Ich meine, wenn wir uns zurückentsinnen, ich mit 20 hätte wahrscheinlich auch heute Schwierigkeiten mit dieser Entscheidung, die ich damals getroffen habe, zu sagen, das war alles gut so und das war alles richtig so. Und ich glaube, dieser Aspekt ist dann schon herausragend, und diese Unterstützung und diese das Geben einer zweiten Chance und auch dieses zu zeigen, dass der Mensch eben wichtig ist, das ist schon super. Und das zeigt eben auch, dass da beim HSV was zusammengewachsen ist, sportlich und im Kader, was es womöglich in der Vergangenheit nicht immer so gab.
Wobei ich glaube, in diesem Fall ist es gar nicht die zweite Chance, die der maßgebliche Antrieb ist. Also zumindest in den Gesprächen wird sehr überzeugend dargestellt, dass man von der Unschuld trotz des Urteils überzeugt ist. Natürlich ist der gesamte Fall Vuskovic für den HSV wirtschaftlich und finanziell und sportlich ein Desaster. Und jetzt sprechen wir jetzt darüber, ob man trotzdem aus diesem Desaster, aus den Zitronenlimonade machen kann und ein gutes Image kreieren kann. Ich habe mich so ein bisschen erinnert an den Fall Bakary Jatta, ganz anderer Fall. Aber auch da war es für den HSV, gab es ganz viele Negativschlagzeilen. durch die Identitätsdebatte und dadurch, dass der Verein damals vor 2,5, 3 Jahren, wann das auch immer war, ähnlich zusammengestanden ist, ähnlich eine klare Haltung kommuniziert hat und durchgezogen hat, hatte man das Gefühl, dass der Verein stärker aus dieser Situation rausgeht. Sind diese beiden Fälle vergleichbar?
Ich glaube schon, was die Werte angeht, die dahinter stehen, sind die beiden Fälle vergleichbar. Ja? Weil es ja eben darum geht, dass man eben Diskussionen aushält, dass man Gegenwind aushält, der ja da ist. Und ich glaube, in der Vergangenheit haben dann eben auch Clubs auch oft aktionistischer gehandelt, ja, und haben sich dann auch zu Entscheidungen hinreißen lassen, die im Zweifel dann weniger Weitsicht hatten, als das, was eben der HSV jetzt entschieden hat. Von daher sind die Fälle in meinen Augen sehr, sehr stark vergleichbar, weil sie eben die Person und die Bedeutung des Menschen da in den Mittelpunkt stellen, weil es eben darum geht, Loyalität zu zeigen, weil es darum geht, eine Haltung zu haben, auch einen Gegenwind auszuhalten und weil es auch darum geht zu sagen, dass sie eben auch an die Unschuld und an die sozusagen Redlichkeit der Person glauben. Und das ist, glaube ich, ja auch, wenn man dann auch wieder auf das Leitbild zurückkommt, das ist dann schon auch was der HSV gerne machen würde. Eben sagen, wir setzen eben auf die Integrität unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber eben auch auf die Integrität unserer Spielerinnen und Spieler.
Ich würde gerne noch mal auf einen Aspekt eingehen, den Sie gerade gesagt haben, dass er ja, als er damals 20 Jahre alt war und positiv getestet wurde, dass er für den Fall, dass er gedopt hat, sicherlich die Entscheidung nicht alleine getroffen hat. Ganz interessant ist, dass es tatsächlich null Beweise gibt, die auf Hintermänner, die es zweifellos geben muss, hindeuten. Also seine Handys sind beschlagnahmt worden, sein Laptop. Es ist nicht mal mehr im Internet von ihm einmal das Wort EPO gegoogelt worden. Und ich glaube, jeder, der sich ein bisschen reinversetzt in die Situation eines Dopers, der kommt relativ schnell darauf, dass man zumindest einmal vorher googeln würde, was man sich da in den Körper jagt. Ja. Es sind keine Chatverläufe, deuten auf irgendein Vergehen hin, aber im Sportrecht gilt die Unschuldsvermutung nicht. Er muss beweisen, was er nicht getan hat und das ist eine sehr, sehr schwierige bis unlösbare Aufgabe. Wenn wir jetzt aber nochmal auf den Aspekt von Kai zurückkommen und den Fall Bakariatta auch mit ranholen, da muss man ja vielleicht auch da nochmal, sagen wir mal, 10 Jahre zurückspulen und erkennen, dass der HSV nicht immer das beste Image hatte, gerade in ganz Deutschland. Es ist häufig sogar gelacht worden, gespottet worden über den Verein. Dann kamen jetzt die beiden Fälle, Bakariatta und Mario Vuskovic. Sind das möglicherweise Initialzünder, um auch das Image des HSV nicht nur aufzupolieren, sondern wirklich wieder auf die Sonnenseite zu bringen?
Also ich bin fest davon überzeugt, dass man beide Fälle, beziehungsweise vielmehr ja die Werte, ich glaube gar nicht, dass es darum geht, diese Personen zu nutzen, sondern es geht eben darum, das zu nutzen, was an Werten da drin steckt. Das wieder aufzunehmen und das in etwas zu gießen, das nach außen sichtbar ist, sei es in einer Pressearbeit, die ja offensichtlich jetzt in dem Fall und auch bei Bakariatta schon genau das geleistet hat, aber eben auch in der Kommunikation, in der Marketingkommunikation, genau diese Dinge aufzugreifen. Ja, wofür steht der Club? Weshalb soll man hier Mitglied werden? Was macht uns auch als Fans aus? Ich habe dann auch in den Foren Diskussionen darüber gelesen, wo natürlich der HSV sich gegen das Thema Faschismus positioniert und dann eben darüber diskutiert wird, kann man dann das Stadion irgendwie an Dynamo Kiew vermieten, ja, wo man halt weiß, dass eben in deren Fanblogs eben das Thema nicht ganz so aufgeräumt ist, wie dann vielleicht im Fanblog des HSV. Und die Dinge dann viel offensiver auch zu spielen, die Dinge auch viel offensiver zu kommunizieren, in der Presse, aber auch über die einzelnen Protagonistinnen und Protagonisten, wie aber auch über werbliche Kommunikation. Ich glaube, da steckt schon eine große Chance drin für den HSV. Nichtsdestotrotz muss das natürlich am Ende des Tages auch alles durch den sportlichen Erfolg dann untermauert werden. Aber ich glaube schon, dass das eben auch in Richtung von potenziellen Partnern Werte sind, die es dann auch wert sind, mich als möglicher Sponsor mit dem HSV als Marke auseinanderzusetzen und da eben darauf zu setzen, dass das eine tolle Plattform für mich als Marke ist, auch zu werben.
Sie haben jetzt mehrfach das Wort Werte gesagt. Ja. Kann man den Markenwert des HSV in irgendeiner Form beziffern?
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Kann man mit Sicherheit, müsste ich googeln. Wir hatten letztens eben im Podcast gehört mit Carsten Kramer, der bei Philipp Westermeier zu Gast war, mit Jan-Henrik Uschecki zusammen, die beiden Kollegen vom BVB. Und wo Carsten Kramer nochmal darüber gesprochen hat, welchen Wert hat das Champions League-Finale aus 2003, ja? Also er sagt halt, das wird womöglich heute immer noch Werte erzeugen, also auch monetäre Werte, die man aber nicht beziffern kann. Und ich glaube, Ähnliches gilt eben auch für so eine Marke wie ein HSV. Man kann jetzt sagen, was liegt da irgendwie an sogenannten Assets? Ja, wir haben irgendwie ein Stadion, wir haben irgendwie eine Tradition. Aber da stecken, glaube ich, auch für jeden einzelnen Betrachter ganz viele kleinere Geschichten drin, die dann wiederum den Wert größer oder kleiner machen können. Und das Beispiel von Carsten Kramer fand ich dann tatsächlich sehr, sehr spannend zu sagen, guck mal, das liegt halt 21 Jahre zurück, wenn ich jetzt nicht verrechnet habe, ja. 2013, das Finale liegt 11 Jahre zurück. Ja? Und da irgendwie zu sagen, das zahlt sich heute noch auf unsere Marke oder es zahlt heute noch auf unsere Marke ein, das schafft heute noch Werte, das fand ich einen interessanten Aspekt, von dem ich auch glaube, dass er stimmt, ja, dass das immer noch Geschichten und Emotionen und irgendwie Leidenschaft sind, die sich dann auch eben bei potenziellen Partnern und Fans noch im Kopf und aber auch im Bauch sozusagen abspielen und dann eben dazu beitragen, dass es auch einen Wert hat für den Club.
Und trotz dieses positiven Werts, den der BVB jetzt in den letzten 11 Jahren zweimal erlebt hat mit dem Champions League Finale, wird Uli Hoeneß nicht müde zu betonen, dass eigentlich ja nur der HSV seinen FC Bayern stoppen kann, von den Grundvoraussetzungen der Stadt auch und der wirtschaftlichen Power. Das zielt ja sicherlich auch auf die Marke HSV ab, oder?
Ja, ich glaube halt, dass die Stadt Hamburg, aber dann eben auch die Region ist eine wirtschaftsstarke Region. Wir haben irgendwie, weiß gar nicht, wie groß man den Einflusseinzugsbereich beziffern würde. Ja, wahrscheinlich irgendwie 2,5-3 Millionen Menschen, wenn man nochmal guckt, was ist rechts und links davon. Dann kommt ja auch dann erstmal, zumindest wenn man nach Osten schaut, nicht so viel. Gut, jetzt ist halt Holstein Kiel in der ersten Liga. Ich glaube, das ist aber auch endlich und das ist überschaubar. Und dann gibt's eben noch Werder Bremen. Aber der HSV ist, glaube ich, schon, wenn es um sozusagen die Strahlkraft in Deutschland geht und wenn es dann auch um das Potenzial geht, das die Marke und das der Club mitbringt, mit Sicherheit ein Club, der unter die ersten 5 in der Bundesliga gehört, das behaupten natürlich auch viele von sich, ja, ich glaube, das ist sowas, was irgendwie ich als 1. FC Köln Supporter auch immer denken würde, ja, mit der Stadt Köln. Ich glaube natürlich, der Nachteil in Dortmund ist, dass das eine Wirtschaftsregion ist, in der es halt eben auch viele andere Erst- und Zweitligisten gibt, ja, und wenn man dann eben versucht, auch regionale Partner zu finden, dann wird irgendwann die Luft ein bisschen dünn, ne, weil die im Zweifel eben schon engagiert sind bei Borussia Dortmund, bei Borussia Mönchengladbach, beim FC Schalke 04 oder bei Fortuna Düsseldorf, und da hat der HSV natürlich einen größeren Einflussbereich und kann sich da, glaube ich, auch ein bisschen breiter aufstellen. Das zum einen. Und zum anderen glaube ich natürlich, dass dieses Thema Tradition auch immer noch eines ist, das eben weiter vererbt wird und weshalb dann eben auch dieses Stadion immer ausverkauft ist. Ja, das ist ja absurd. Die zweite Liga, ich habe jetzt heute gelesen, Schalke ist irgendwie im Top-Ranking der vollsten Stadien als Zweitligist, glaube ich, unter den ersten 15, ja, in Europa, was natürlich auch Wahnsinn ist, aber halt zeigt, das lebt ja nicht vom Erfolg gerade, sondern das lebt halt von der Historie und von der Stimmung und von dem, was man eben als Fan da erleben kann. Und da, glaube ich, ist der HSV tatsächlich eine der größten Perlen in der ersten und zweiten Bundesliga. Bis man wieder auf Augenhöhe ist mit dem FC Bayern, wird aber, glaube ich, ein bisschen dauern.
Aber was ich eben ganz witzig fand, als Sie darüber gesprochen haben, naja, wenn man nach Osten guckt, dann kommt da nicht so viel nach Norden, da ist ja irgendwie Holstein Kiel, aber das ist endlich. Wir sind ja hier in der Stadt Hamburg und da gibt es ja noch einen zweiten Club. Und als Sie als Marketing-Experte die Frage, macht der FC St. Pauli aus Marketing-Gesichtspunkten nicht ziemlich viel richtig, nicht nur sportlich, sondern eben auch aus Marketing-Aspekten, und könnte die Marke St. Pauli auch irgendwann der Marke HSV ein bisschen gefährlich werden?
Das glaube ich schon. Ich glaube, St. Pauli ist tatsächlich für mich auch so ein Werte-Schwergewicht. Ja, die machen das äußerst stringent und äußerst klar. Und natürlich gibt es auch da die Fälle, wo man sagt, na gut, das ist jetzt nicht so richtig klar. Wir wissen den Fall des Sportwetten-Themas. Also man sagt, man beschäftigt sich nicht mehr mit dem Thema Sportwetten und BWin ist nicht weiter Partner. Und dann wird der neue Partner eben das Casino Hamburg. So, da kann man jetzt drüber diskutieren, wie weit das dann von Wetten und eben von dem Suchtpotenzial weg ist, das man ja eben damit ausschließen wollte. Aber auf der anderen Seite ist, glaube ich, der FC St. Pauli dadurch ganz, ganz stark geworden, dass man eben in der Vergangenheit nicht so sehr abhängig war vom sportlichen Erfolg, sondern eben sehr, sehr, sehr viel darüber erreichen konnte, dass man eben sehr stringent eine Positionierung hatte, sehr stringent eine Haltung durchgezogen hat, so auch jahrelang seine Partner ausgesucht hat, ja, und auch immer noch aussucht. Und dann gibt's eben auch die Diskussion über Puma. Und ich glaube aber auch da, das ist heute auch unmöglich, in diesem Geschäft erfolgreich zu sein, ohne dass man halt mal einen Mini-Kompromiss machen muss. Aber für mich ist der FC St. Pauli, das sieht man ja auch, wenn man Marken-Rankings anschaut, immer unter den Top 5. Die können auch zweite Liga spielen. Die sind trotzdem unter den Top 5 der wertvollsten und bekanntesten Marken in Deutschland. Also die stehen halt dann teilweise vor Borussia Mönchengladbach. Ja, oder kurz hinter einem ersten FC Köln. Klar, vorne ist...
Und hinter dem HSV.
Und dem HSV.
Das wollen wir hier nochmal in einem HSV-Podcast unterstreichen.
Ja. Ich könnte ja mal jetzt im Sinne der Diskussionskultur etwas ketzerisch sagen, dass möglicherweise aufgrund des Zweitliga-Statuses vom HSV, der ja schon ein paar Jahre anhält, nämlich 7 Jahre, dass der HSV gerade deshalb vielleicht viel Wert auf seine Werte legt, weil sportlich kann man auch nicht wirklich was vermarkten gerade, also seit 7 Jahren schon nicht mehr. Hängt das möglicherweise zusammen oder hast du das Gefühl, hier entsteht auch nachhaltig etwas Positives für die Marke HSV? Man ist jetzt nicht nur in der zweiten Liga, zeigt man Menschlichkeit, wirbt man für Fankultur, stärkt die Fanrechte, sondern das würde man auch im Falle eines Aufstiegs tun.
Also ich glaube tatsächlich, dass es ist so ein bisschen, glaube ich, das geflügelte Wort, was man schon vor 20, 30 Jahren hatte, wenn dann Clubs abgestiegen sind in die zweite Liga, dass man gesagt hat, das ist doch jetzt ganz gut, die können sich jetzt mal neu sortieren. Da war immer der wirtschaftliche Aspekt drin, ja, der erstmal wirtschaftliche Aspekt im Sinne von, man versucht dann halt mal die Spieler loszuwerden, die eben vielleicht zu teuer sind. Man versucht irgendwie auch mal die eine oder andere Struktur aufzubrechen, die vielleicht dann zu komplex geworden ist. Und das hat ja auch oft dann Vereinen zumindest mal kurzfristig dabei geholfen, dass man eben das neu justieren konnte. Das ist die wirtschaftliche Seite, aber ich glaube, dass es eben auch auf der Markenseite eine Chance ist zu sagen, naja, wir sind jetzt eben nicht mehr in diesem dann doch etwas größeren Druckumfeld erste Bundesliga, sondern wir sind halt in der zweiten Bundesliga und da jetzt auch irgendwie im dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Jahr mittlerweile. Und da versucht man dann wahrscheinlich schon auch zu sagen, lass uns doch versuchen, jetzt hier Werte zu schaffen, für die wir vielleicht in der Vergangenheit gar nicht irgendwie die Augen und Ohren hatten. Und deshalb glaube ich, ist eben wie genau wie der wirtschaftliche Blick auch hier der Markenaspekt, wo man sagt, wir können diese Chance jetzt gerade nutzen, diese Situation für uns dann auch in etwas Positives umwandeln, indem wir versuchen, was aufzubauen, was uns dann, wenn wir wieder aufsteigen in die erste Liga, eben auch ein stärkeres Fundament gibt als das, was wir bisher hatten.
Zumal die Kern-DNA der Marke HSV ja eigentlich immer davon lebte, dass der HSV der einzige Club war, der nie abgestiegen ist, bis sie dann abgestiegen sind. Also sie brauchten ja eine neue Marken-DNA. Jetzt haben sie hier, das können die Hörer nicht sehen, aber das Leitbild, über das wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben, vor sich auf dem Tisch liegen vom HSV, das in der Tat, ich glaube, es ist nicht mehr aktuell. Es war genau und es ist in der Zeit kreiert worden, als der HSV deutschlandweit, Stefan hat es schon gesagt, so als Chaos-Club wahrgenommen. Ja. Sportlich, chronisch, immer unerfolgreich. Es gab Skandale, Skandelchen, Trainerentlassung bis zum geht nicht mehr, Managerentlassung bis zum geht nicht mehr. Und da war die Marke HSV doch sehr, sehr angekratzt. Jetzt ist der HSV sportlich seit 7 Jahren in der zweiten Liga. Wie würden Sie jetzt die Marke heute bewerten? Hat sich die Marke HSV erholt?
Ich glaube, dass halt schon viele Entscheidungen in der Vergangenheit dafür gesorgt haben, dass der Blick auf den HSV sich tatsächlich positiv verändert hat. Ich glaube tatsächlich, dass dann natürlich auch die lange Zeit von Jonas Bolt dann, wo man ja auch schon irgendwie früher erwartet hätte als Fan und auch als Außensteher, dass da Dinge verändert werden. Ich finde, das hat dann der HSV für die Verhältnisse aus 2015, 2016 kommen schon sehr, sehr lange aufrechterhalten und meinen Augen auch zu Recht, weil ich die Arbeit immer sehr, sehr gut wahrgenommen habe und eben auch den Kader, den man hingestellt hat, immer ehrlich gesagt für einen Zweitligisten top fand. Ja, am Ende des Tages muss man ja auch dann überlegen, woran hat es gelegen. Ne? Ich weiß nicht, war das Training von Tim Walter zu anstrengend, weil man immer zur Rückrunde irgendwie dann keine Luft mehr hatte. I don't know, das liegt mir auch fern, das zu tun. Aber ich glaube schon, dass da viele Dinge, die man in der Vergangenheit wahrgenommen hat, dass die sich beruhigt haben. Dann ging es ja auch um Diskussionen, wie ist jetzt eigentlich der Stadionname, was macht irgendwie Klaus-Michael Kühne. So, das ist ja alles, muss man sagen, sehr, sehr, sehr beruhigt worden und in meinen Augen auch eine hervorragende Arbeit dann von Erik Huber, von Jonas Bolt und Stefan Kunz kann man jetzt, glaube ich, schon mal anfangen zu bewerten, aber das wäre mir jetzt noch zu wenig Zeit, um da irgendwie einen Blick drauf zu werfen. Aber ich glaube ja, dass der Wert des HSV und die Werte des HSV, die wir eben schon mal ein paar Mal genannt haben, dass die auch als Bild oder zumindest als Notiz auf den Tischen der Entscheider liegen und dass man versucht, das konsequent einzuhalten, weil am Ende wird das immer darauf einzahlen, wir sind eben hanseatische Kaufleute und dazu zählt ja sowas eben auch, ja, dass irgendwie das Wort zählt, man gibt sich irgendwie die Hand, man ist aufrichtig, man versucht irgendwie loyal zu sein, man steht auch mal hart im Wind und da habe ich das Gefühl, dass sie sich das tatsächlich auf die Fahnen geschrieben haben und dass sie da auch stringent dran arbeiten, das durchzuziehen. Auf A, der sportlichen Seite im Umgang mit dann Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber eben B, auch auf der kommunikativen Seite im Bereich Pressearbeit und Marketing.
Es hat sich auf jeden Fall von der Verantwortung im Vorstand auch etwas verschoben seit dem Wechsel von Jonas Bolt auf Stefan Kunz. Also Stefan Kunz ist viel näher an der Mannschaft, als es Jonas Bolt war, achtet viel mehr auf den sportlichen Bereich. Dafür muss Erik Huber ein paar mehr Sponsorentermine alleine auch mal wahrnehmen. Ja. Am Ende aber, Sie haben es jetzt auch schon mehrfach zitiert aus dem Leitbild, steht ja über allem der sportliche Erfolg. Ja. Kann man durch ein positives Image, durch die Stärkung der Marke, durch all die Dinge, die wir jetzt besprochen haben, kann man den sportlichen Erfolg damit ausgleichen, wenn dieser ausbleibt? Oder kann man nur den Rückstand auf die Bundesligisten ein Stück weit minimieren?
Ja, ich glaube, dafür sind die Medienrechte und das, was sozusagen über die Medienrechte dann auch indirekt an die Vereine oder direkt auch an die Vereine ausgeschüttet wird, dafür ist das natürlich zu viel Geld. Ja, also der Aufstieg in die erste Liga bringt dann natürlich auch einfach Budgets mit sich, die einfach dann der stetige Verbleib in der zweiten Liga kaum bis gar nicht erwirtschaften kann. Ne? Natürlich sucht auch jeder Sponsor nach einem Partner, nach einer Plattform, in der es eine gewisse Sichtbarkeit, eine gewisse Aufmerksamkeit gibt. Und die ist halt in der zweiten Liga einfach mal, vor allen Dingen natürlich auch international, aber auch national begrenzter, als das für die erste Liga der Fall ist. Von daher glaube ich, man kann jetzt hier ein gutes Fundament legen. Ich glaube, man kann auch mehr...
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Partner und mehr Gelder gewinnen über eine gute Markenarbeit und man kann sich da mit Sicherheit auch gegenüber anderen Zweitligisten eine bessere Position erarbeiten, inwieweit diese Budgets dann auch ausreichend, um das in Kader, in Nachwuchsleistungszentren eben in die Dinge zu investieren, von denen wir wissen, dass sie am Ende des Tages auch auf den Erfolg einzahlen. Das wird dann, glaube ich, die Zeit zeigen. Aber ich würde immer jedem Club, jeder Marke im Sport empfehlen, investiert in eure Marke, investiert eben in deine Plattform, mit der auch andere Partner gute Geschichten erzählen können, glaubhafte Geschichten erzählen können, weil das am Ende das ist, worauf dann die Fans ja auch Bock haben. Ne? Also ich will ja irgendwie auch meinen Verein wahrnehmen, ich will den ja auch irgendwie erleben und dazu gehört irgendwie natürlich der Samstag oder Sonntag oder Freitagabend im Stadion, ja, dazu gehört aber natürlich auch die Zeit vom Montag bis Freitag und das eben mit guten Inhalten zu befüllen, sei das jetzt ein Podcast vom Hamburger Abendblatt oder irgendwie Inhalte, die man als Verein selber kreiert, das ist ja das, worauf die Fans Bock haben und ich glaube, sie haben mehr Bock darauf, wenn du weißt, dafür steht mein Verein, als wenn du weißt, da kommt der erste Gegenwind und die kippen um.
Ich glaube, wir könnten noch tatsächlich stundenlang über die Marke HSV weitersprechen. Mega interessant, Ihre ganzen Ausführungen. Also hat wirklich Spaß gemacht. Und wir müssen am Ende dieses Podcasts auch einmal ganz kurz nicht nur auf Montag bis Freitag, sondern auf den Sonntag gucken. Nämlich die spielen am Sonntag gegen Regensburg. Ich weiß nicht, als Köln-Fan hat man ja auch immer ein Auge auf den HSV, ja. Würde ich mal vermuten. Was sind Ihre Erwartungen an das Spiel am Sonntag?
Ich war am Dienstag im Deutschen Olympia- und Sportmuseum und ich weiß nicht, ob Sie wissen, Turnvater Jan, der hat ja tatsächlich damals, als er eben dieses Thema Turnen so gepusht hat, er hat ja gesagt, dass Fußball eine zu verabscheuende Sportart wäre. Deshalb ist Jan Regensburg erstmal ein Paradoxon. Also auf der einen Seite heißt der Club eben Jan und auf der anderen Seite war die Intention des Turnvaters Jans, dass halt Fußball eine Sportart ist, die nicht zu verfolgen wäre. Ich glaube, Jan Regensburg war zumindest für den 1. FC Köln in der Vergangenheit oft schwierig, ja, im DFB-Pokal hier und da mal ausgeschieden. Und ich glaube, das ist auch so ein Gegner, der oft auch beim HSV irgendwie unterschätzt wird. Man kennt die Spiele gegen Sandhausen, wo das ja ähnlich war. Aber in meinen Augen, auch mit Steffen Baumgart, mit dem Kader, ich habe das Gefühl, dass der Club dieses Jahr sehr, sehr, sehr gefestigt und auch sehr klar in seiner Herangehensweise ist und dass da auch Trainer und Umfeld dafür sorgen, dass das nicht unterschätzt wird. Von daher würde ich 3-1 tippen für den HSV.
Also bis zur vergangenen Saison waren Aufsteiger eigentlich sichere Stolpersteine für den HSV. Jetzt hat man fast schon überraschend, muss man sagen, Münster deutlich und auch dominierend mit 4-1 besiegt. Ist die Mannschaft inzwischen bereit, auch gegen Aufsteiger zu gewinnen?
Ja, ich glaube schon. Das war so ein bisschen ja tatsächlich das Muster, was zu erkennen war. Aber mein Gefühl ist, dass wirklich sozusagen dann auch die Aufgabe natürlich des Trainers in dem Fall ist. Und ich kenne jetzt Steffen Baumgart natürlich nicht persönlich, aber aus dem, wie ich ihn in Köln wahrgenommen habe, war der schon auch sehr gut darin, die Mannschaft eben fern davon zu halten, Gegner zu unterschätzen. und eben damit bestenfalls darauf, bestmöglich darauf vorzubereiten, dass man eben auch gegen Aufsteiger und gegen Mannschaften, die jetzt nicht den großen Namen, die große Tradition haben, zu gewinnen und sauber zu agieren. Und wenn es am Ende des Tages ein schmutziges 1-0 wird, dann beschweren wir uns ja montags auch nicht.
Meine These ist ja, HSV und Köln haben in dieser Saison die beiden stärksten Kader dieser zweiten Liga. Sie als Köln-Fan, der in Hamburg lebt, könnte wahrscheinlich dann mit dem Output ganz gut leben, oder?
Absolut, absolut. Also wenn das der Aufstieg ist, dann ist das, glaube ich, gut für uns beide als Fans oder uns drei als Fans. Das zum einen und zum anderen, glaube ich, aber auch gut für die erste Bundesliga. Also wenn dann nicht noch irgendwie Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach absteigen sollten und dafür irgendwie zwei Mannschaften runtergehen, von denen wir uns das auch nicht wünschen, dann wäre das großartig, wenn mal mindestens zwei der 4, 5, 6 großen Clubs, die da in der zweiten Liga gerade sind, aufsteigen. Und für mein Dazuhalten am liebsten der SFC Köln und der HSV.
Wie werden Sie das Spiel verfolgen am Sonntag? Ich weiß gerade gar nicht, ob Köln vielleicht sogar parallel spielt.
Oder? Ich gucke meistens einfach, ich habe immer die Konferenz an. Ich bin eh großer Konferenzfan. Ich lasse die Konferenz im Hintergrund laufen und dann wird geschaut, was irgendwie parallel gemacht werden kann, mit den Kindern spielen. Aber meistens Konferenz im Hintergrund und in dem Moment, wo dann der Torjubel kommt, kurz auf dem Fernseher schauen und schauen, was passiert ist.
Dann drücken wir die Daumen für einen schönen Sky-Nachmittag am Sonntag. Auf jeden Fall möchten wir uns bei Ihnen schon mal ganz, ganz herzlich bedanken für den Besuch und für die Expertise im Fall Vuskovic. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung. Hat großen Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Und bevor wir für heute Schluss machen, haben wir aber noch einen kleinen Nachschlag für unsere Hörer parat. Ein Experte geht, der andere kommt. Wir haben zum Ende unseres Podcasts nochmal unseren Kollegen Alexander Laux hier im Studio, weil wir uns keinen Hörtipp, sondern einen Gucktipp erlauben wollen. Alex hat im vergangenen Jahr mit großem Aufwand und viel Leidenschaft die wirklich sehr, sehr sehenswerte Serie über die erste Herrenmannschaft des ETV gemacht, in der auch der HSV immer mal wieder eine Rolle spielt. Aber Alex, erzähl du doch mal selbst kurz.
Ja, vielen Dank, dass ich ein bisschen was erzählen kann jetzt in diesem Rahmen. Und ja, es war ein sehr, sehr spannendes Projekt. Ich bin ja Serienjunkie, wie ihr, glaube ich. Also bei Kai weiß ich es. Stefan, bei dir auch?
Hast du davon auch mal erzählt. Ach so, okay.
Und das war immer so ein Traum, dass ich immer gedacht habe, man könnte vielleicht so eine Sportdoku auch in einem anderen Rahmen mal eine Serie machen. Und da kamen wir eben auf den ETV, die eine super Geschichte einfach haben mit dem doppelten Aufstieg, was es in Hamburg noch nicht gab. Und dann sind wir mit denen schnell einig geworden. Die haben selbst gesagt, haben wir uns das selbst schon gedacht, dass man die Geschichte mal erzählen müsste. Und dann haben wir einfach losgelegt mit Kameras als totales Low-Budget-Projekt. Mit zwei Kameras eigentlich zu dritt im Kernteam und haben das dann ehrlicherweise erstmal versucht und gedacht, naja, wir fangen jetzt mal an. Plötzlich waren die Aufstiegsspiele da mit dem ETV, die konnten in die Regionalliga aufsteigen, die ersten Fußballherren. Und dann haben wir einfach eine Folge mal ausprobiert und haben gemerkt, das funktioniert. Und dann haben wir weitergemacht und dann sind am Ende 7 Folgen entstanden.
Ja, und Stefan und ich haben alle 7 Folgen gesehen und das sagen wir jetzt nicht, weil wir das müssen als Abendmitarbeiter, das hat wirklich mega, mega Spaß gemacht. Für HSV-Interessierte ist da auch durchaus was zu holen, also Loïc Favé spielt eine große Rolle in der Serie, Horst Rubisch kommt auch mal immer mal wieder vor. Also wo kann man die Serie gucken? Musst du vielleicht einmal ganz kurz erklären.
Ja, genau. Wir haben die erste Folge haben wir bei YouTube. Ich glaube, die zweite kommt jetzt auch kostenfrei auch reingestellt. Und bei uns auf abendblatt.de kann man die ersten beiden Folgen auch kostenlos streamen. Und dann muss man, wenn man weiter gucken möchte, und ich hoffe, man ist dann so getriggert, dass man dann auch so den Gegenwert eines Kasten Biers auch investiert und sagt, schaut man sich das weiter an. Damit verbunden ist auch ein 3-Monats-Abo. Das kostet eigentlich 30 Euro und man kriegt für 9,90 Euro dann eben die Serie auch noch dazu. Und du hast es angesprochen, Loïc Favé spielt tatsächlich eine relativ große Rolle.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Er hat damals das Nachwuchskonzept aufgesetzt, mit großem Erfolg vor, glaube ich, 10 Jahren. Und dann sind diese ganzen Jugendlichen nachgekommen und haben dann das Team letztlich gebildet, das dann zweimal aufgestiegen ist. Und er hat deswegen einen sehr großen Anteil.
Für die, die es nicht wissen, muss man ganz kurz sagen, Luc Favre ist heute der entscheidende Mann im Nachwuchs beim HSV und ist U21 Trainer beim HSV, also vielleicht kann er ähnliches.
Stimmt, genau, das hätte ich jetzt sagen können. Und ich muss sagen, der hat auf mich, ich habe jetzt ja nicht keinen, also wir haben ihn jetzt nicht Ewigkeiten begleitet, aber die Kontakte, den Einblick, den wir bekommen haben, wie er gearbeitet hat beim ETV, muss ich sagen, hat der HSV einen guten Griff gemacht, ihn zu verpflichten.
Jonas Struckmann, der bisherige Co-Trainer beim ETV, ist jetzt auch im Nachwuchs des HSV gelandet, habe ich gelernt, als ich die Serie geguckt habe. Ja. Ich muss auch zugeben, dass ich normalerweise gar kein Seriengucker bin, weil mich der zeitliche Aufwand total abschreckt, aber in dem Fall habe ich es echt durchgesuchtet, was glaube ich zumindest vor allem daran lag, dass mich begeistert hat, wie nah ihr auch dran wart. Ihr wart in der Kabine, ihr wart bei den Halbzeitansprachen dabei, vorm Spiel sowieso, in sämtlichen Teamsitzungen. War das für dich nochmal so eine besondere Erfahrung, vielleicht auch ein Stück weit back to the roots, so wie es früher nicht ganz war, aber zumindest mal etwas und heute ja gar nicht mehr.
Ja, stimmt. Ich war ja auch lange Jahre HSV-Reporter, jetzt geht es so ein bisschen Richtung Opa erzählt vom Krieg, ne? Aber damals waren die Zugänge für Journalisten natürlich viel, viel besser. Ich habe alle Telefonnummern gehabt. Ich konnte beim Mannschaftsarzt anrufen. Das ist was für euch jetzt viel schwerer geworden ist. Und ich hatte natürlich, jetzt leite ich das Ressort und bin nicht mehr so oft draußen und wollte mir das natürlich ein Stück weit auch zurückholen. Das war meine persönliche Motivation und einfach mal wieder näher dran sein am Fußball. Und das hat total natürlich gut geklappt. Die haben sich drauf eingelassen. Wir haben allerdings auch ganz offen, immer transparent. Wir haben auch die erste Folge einmal vorgespielt und haben gesagt, hier, das ist das, was wir gemacht haben, seid ihr damit okay? Es ist aber ansonsten auch nichts abgesprochen. Also wir sind mitgelaufen und irgendwann haben die auch vergessen, es hat Jonas Struckmann, den hast du gerade angesprochen, auch wirklich ein guter Typ, finde ich, auch selbst gesagt, irgendwann hat er gar nicht mehr gemerkt, dass da eine Kamera dabei war, auch bei den Ansprachen, und genauso soll es ja sein. Also wir haben das sehr dezent gemacht und haben auch nichts, ist ja keine Soap, sondern eine möglichst realitätsnahe Serie, um zu zeigen, wie viel Arbeit, wie viel Leidenschaft in diesem Bereich, das ist ja ein ambitionierter Bereich, auch drinsteckt. Also viele träumen ja davon, semi-professioneller Bereich, dann da nochmal durchzustarten, dritte Liga, zweite Liga oder mehr. Und einer hat es ja auch geschafft.
Ja, jetzt haben wir Struckmann gesagt, Favre, Rubisch, also die Serie ist mega, aber die letzte Frage, wann machst du eine HSV-Serie?
Ja, würde ich gerne. Ich weiß nicht, ob die nicht mal selbst was machen würden. Die warten wahrscheinlich auf den richtigen Moment des Aufstiegs, die Leute da. Ja, diese Zugänge würden wir da ja niemals kriegen, ist ja klar. Ne? Also ich würde es sofort machen.
Also, ja, mal abfragen. Vielleicht müssen wir die Anfrage einfach mal stellen. Haben wir ja auch seit Jahren nicht mehr gemacht, ja, ob wir mal in der Kabine drehen dürfen.
Genau, mit der Bewerbung. Und naja, es ist ja schon so, wenn man auch selbst, und ich, also wäre natürlich mega interessant, einfach die Abläufe, wenn man das erfährt, man hat ein besseres Verständnis auch. Und wenn man sowas dann als Verein nicht einfach als reine PR-Maßnahme begreift, und das war es ja jetzt bei dem ETV überhaupt nicht, dann kann man da unheimlich viel gewinnen auch. Ne? Und man merkt das ja auch, Sportdokus sind extrem im Trend. Ganz viele Sportarten ist das verbreitet, sowas zu machen, Einblick zu gewähren. Und es darf eben aber nicht zu sehr ins PR-mäßige abgleiten, dann abdriften. Dann ist es eine super Geschichte, auch für die Vereine, glaube ich.
Ja, Stichwort PR. Ich mache jetzt zum Ende dieses Podcasts doch noch einmal ganz kurz PR, weil die Serie lohnt sich. Die gibt's auf abendblatt.de/ETV. Und die HSV-Serie, da müssen wir schon ein bisschen länger warten wahrscheinlich. Auf den nächsten HSV-Podcast dagegen nicht ganz so lange. Der kommt schon in der kommenden Woche vor dem Auswärtsspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern. Bis dahin, wie immer, in Hamburg sagt man Tschüss. Das heißt bei uns auf Wiederhören.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.